willkommen zu einer neuen Episode von The Real World, dem Podcast.
Und es ist schon wieder eine ganz besondere Episode. Nachdem wir letztes Mal mit dem Paarberater gesprochen haben, sprechen wir heute, Achtung, mit einer echten Mutter.
Es ist nicht die einzige, die wir kennen, aber eine der wenigen.
Eine der wenigen?
Es ist die beste Mutter, die wir kennen. Oh. Und wir mögen das Kind auch sehr gern. Deswegen haben wir sie ausgewählt für diese Podcast-Folge. Die Mutter heißt
Anna Heube. Muss ich jetzt erst so vorstellen.
Ja, also.
Wir haben von Anna auch schon öfter erzählt hier im Podcast. Und tatsächlich wollen wir eben jetzt mal mit Anna all die Dinge besprechen, die man Mütter sonst nicht zu fragen wagt. Und weil Anna eben so eine coole Mutter ist und ein cooles Kind hat und Julia und ich ja auch oder wir ja auch oft über dieses Thema sprechen, wollten wir jetzt mal mit jemand Qualifiziertem darüber sprechen.
Genau. Und so ein bisschen ist der aktuelle Anlass auch noch, dass Keira Knightley in einem Buch geschrieben hat über ihre Geburt, die wohl sehr traumatisch war. Ja, wollt ihr dazu mehr erzählen?
War sie wirklich traumatisch? Oder? Also sie hat halt einfach nur erzählt, dass es wie es war. Wie es war, ne?
Ja. Aber hat halt sehr grafische Worte benutzt.
Ja, in sehr drastischen Worten.
Also aufgerissene Körperteile und so weiter.
Okay, wir gucken mal, ob wir heute auch über aufgerissene Körperteile und Blut sprechen.
So viel vorab. Nein.
Mach den Teaser nicht kaputt. Genau, Julia und ich haben uns beide jeweils eine Liste mit Fragen gemacht.
Ja. Nein, das darfst du jetzt noch nicht sehen, Anna.
Und ich würde
die Antworten sollen spontan kommen.
Julia, wir legen los.
So viel Druck.
Meine erste Frage ist, findet man das Kind sofort süß?
Naja, süß, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also als es mir dann zum ersten Mal hingelegt wurde, so an mein Gesicht und so, da hat mich schon viel Zuneigung durchströmt, möchte ich mal sagen. Aber ich habe noch gar nicht so geguckt, ist es jetzt niedlich oder nicht. Das kam erst dann später so im Ruheraum, wenn man mal wirklich Zeit hat, sich das genau anzuschauen. Und da fand ich es dann schon süß, ja.
Nein, weil ich könnte mir vorstellen, nach der Geburt sehen die Kinder ja manchmal auch so ein bisschen mitgenommen aus.
Ja, komischerweise, also ich weiß nicht, ob das... Also sie haben es mir relativ schnell
gegeben. Es geht natürlich nicht ums Aussehen des Babys.
Ja, ja, schon klar. Mir ist schon klar, ob da Blut und Käseschmiere und so dran ist. Und das war komischerweise alles nicht an Lea dran. Also ich weiß nicht warum, ob sie es so schnell gewaschen haben, aber ich habe das irgendwie nicht so mitbekommen.
Okay.
Es war sauber.
Vielleicht müssen wir dazu sagen, dass du aber auch einen Kaiserschnitt hattest. Ja. Und vielleicht, also und all die Antworten, die du jetzt gibst, sich auf eine Kaiserschnittgeburt beziehen.
Richtig.
Für alle Zuhörerinnen.
Richtig, ja.
Wenn wir jetzt über die Geburt und diesen ganzen Vorgang und so weiter sprechen, gibt es irgendwas, was da passiert ist oder was überhaupt und auch oder vielleicht kurz vorher in der Schwangerschaft passiert war, was du vorher gerne gewusst hättest und was dich irgendwie überrascht oder gar traumatisiert hat?
Naja, traumatisiert würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat mich schon überrascht, wie sehr die Hormone reinknallen. Ne? Also ich war irgendwie ein ganz anderer Mensch in diesen Monaten. Ich habe irgendwie so im Beruf noch total gut funktioniert und auch so mit manchen Freunden ging es auch irgendwie noch, aber ich habe halt meine Beziehung zu meinem Partner hat sich halt dramatisch verändert. Und komischerweise, sobald das Kind dann, also in der Sekunde, als das Kind dann da war, war das wie weggeblasen. Es war alles wieder normal, so wie ich es von vorher kannte und ja, das hat mich total überrascht, dass sowas überhaupt möglich ist. Und dass man auch, man ist ja auch ein denkendes Wesen, auch wenn man jetzt schwanger ist, dass man nicht abstrahieren kann und nicht irgendwie sagen kann, vielleicht sind das die Hormone, die jetzt meine Gefühle so beeinflussen. Nee, man denkt das nicht. Man denkt einfach, der andere ist jetzt ein Arschloch geworden, ich will mit dem nie wieder was zu tun haben, der ist der Vater meines Kindes, Hilfe. Und danach zum Glück war das alles weg.
Vielleicht kann man das ja so ein bisschen, also ich kenne sowas schon auch sozusagen während, also bevor ich meine Tage kriege.
Ja.
Also vielleicht ist es so eine extrem gesteigerte Form davon. Und da denkt man dann ja auch, oh Gott, wie schrecklich. Und oder je nachdem, wie man so veranlagt ist, rastet auch mal aus und denkt aber auch, das ist die Realität und kann ja auch nicht sich denken, oh, das sind jetzt aber die Hormone.
Ja, das ist so schräg. Wieso geht das nicht? Also, das nehme ich mir jedes Mal vor.
Das ist ein bisschen beängstigend, finde ich.
Bei mir ist der normale Charakter. und dann vielleicht noch eine Frage, weil wir anfangs eingeleitet haben mit Keira Knightley und ihrer Horrorgeburt.
Ja, was kommt jetzt?
Jetzt kommt noch die Frage, ob ich weiß ja, dass du auch ein bisschen aufgeregt warst vor der Geburt, wie wahrscheinlich jede Frau.
Ja.
Aber war die Angst begründet oder sollte man sich nicht so viele Gedanken machen, weil man es ja sowieso nicht weiß, was an dem Tag alles passiert? Weil ich finde, solche Berichte wie von Keira Knightley von wegen und plötzlich kam schreiendes, blutiges Leben aus meinem aufgerissenen Körper heraus. Das macht einem jetzt nicht unbedingt Lust auf eine Geburt.
Nee, aber also ich meine, man sollte sich, glaube ich, vorher nicht so viele Gedanken machen. Aber es wird schon schlimm sein, auf jeden Fall. Und ich hatte ja einen Kaiserschnitt, deswegen hatte ich dann irgendwann auch so eine, das heißt da nicht PDA, sondern das heißt ein bisschen anders, aber halt so, dass du eigentlich ab der Brust nichts mehr spürst sozusagen. Aber bis dahin hatte ich eben auch Wehen, ne? Und das war, also sowas, ich konnte es mir vorher nicht vorstellen, dass so ein Schmerz möglich ist. Ich habe gar nicht mehr, ich habe Geräusche von mir gegeben, wirklich, das hätte ich nicht gedacht, dass ich solche Geräusche machen kann. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann wollten sie mir eben diese Betäubung setzen. Und dann hatte ich plötzlich so eine Angst vor diesem Stich. Also, weißt du, und das war wirklich Horror. Und
da geht das dann so hinten in den Rücken, ins Rückenmark? Oder wo stelle ich mir das hin?
Naja, also weiß ich jetzt gar nicht, ob direkt ins Rückenmark. Ich habe natürlich vorher diesen Zettel bekommen, aber ja. So genau liest man das ja dann alles doch nicht. Auf jeden Fall in den Rücken und ja. Und dann hatte ich so eine Angst, weil dann kam immer Wehen, ich hatte Schmerzen und dann musste ich mich immer so krümmen. Dann hatte ich Angst, dass die Spritze dann falsch setzen, weißt du?
Ja.
Dass die verrutschen, ausgerechnet, wenn ich mich krümme.
Oh Gott, verstehe.
Und so, aber ich glaube, es gibt Frauen, die hatten noch viel schlimmere Geburten. Also von den Schmerzen her.
Okay, aber würdest du sagen, die Angst lohnt sich? Also man sollte sich dessen bewusst sein, was da alles Schreckliches passieren kann?
Es ist besser, glaube ich, wenn man sich vorher bewusst ist, dass das alles passieren wird. Ich habe jetzt auch noch von keiner Geburt gehört, die ganz ohne Schmerzen passiert ist. Mal ist es kürzer, mal ist es länger, aber besser, man bereitet sich darauf vor, dass es auch länger werden kann.
Okay, gut, alles klar.
Jetzt vielleicht nochmal dazu die Frage, wie viel googelt man und wie schlimm ist die Angst, die man um das Kind hat?
Furchtbar schlimm, man kann sich das nicht vorstellen. Ich gehe jetzt noch jede Nacht mindestens zweimal in das Zimmer von Lea und gucke, ob sie noch atmet. Am Anfang ist es ganz viel schlimmer, weil immer mit diesem plötzlichen Kindstod und so, das ist schon ziemlich präsent. Und am Anfang schläft das Baby ja auch sehr nah bei einem im Bett und so. Ne? Dann hat man auch die Angst, dass man vielleicht sich drauflegt aus Versehen oder so. Das passiert natürlich alles nicht. Aber ja, die Angst ist da.
Man muss vielleicht nochmal sagen, wie alt ist Lea jetzt?
Jetzt ist sie ein Jahr und so 4-5 Monate.
Okay. Ungefähr roundabout.
Roundabout.
Denkst du immer, dass dein Kind das Klügste und Schönste ist und dass die anderen hässlich sind?
Natürlich. Aber jetzt muss ich mal auch eine objektive Meinung von euch anholen. Ist mein Kind hübsch?
Ja, Lea ist ein sehr süßes Kind.
Und zwar aber auch von Anfang an. Also schon, als du dann, ganz am Anfang haben wir sie ja nicht gesehen, nur auf Fotos.
Ja.
Aber als sie noch ganz klein war, ein paar Monate, hast du sie ja auch schon mal mitgebracht in die Redaktion. Oder wir haben sie gesehen, wenn du sie von der Kita abgeholt hast. Und da fand ich auch schon immer, dass sie so ein süßes Baby war.
Ja, wobei man jetzt aber halt auch so richtig sieht, wie... Also da sieht man ja schon so richtig Gesichtszüge und wem sie ähnlich sieht und wie sie aussieht. Also Babys, ich finde, das ist dann süß, aber da siehst du noch nicht so, dass für ein Mensch...
Aber ich finde, wenn die Babys so im ersten Jahr, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, finde ich die auch manchmal nicht so süß.
Ich finde halt, die sehen sehr viel gleich aus. Also ich kann konnte dann...
Siehst du die Unterschiede bei Babys?
Ja, voll. Es gibt sehr schöne Babys und nicht so schöne Babys. Aber jetzt so im Nachgang denke ich auch, Lea war nicht unbedingt so ein schönes Baby. Also jetzt wird sie immer schöner, finde ich, aber so, ich weiß auch nicht. Aber ich dachte natürlich immer, dass sie schön ist, aber wenn ich mir jetzt alte Fotos angucke, dann sieht sie halt sehr haarlos aus, ne? Das macht schon viel aus.
Ja, und jetzt hat sie...
Haare sind wichtig.
Hübsche, goldblonde Haare.
So glänzend. Und dann meinte mein Freund neulich, ja, natürlich sind die Haare noch schön, die sind ja noch ganz neu.
Okay.
So, eine Frage von mir wäre noch, wie eklig findest du es oder... Wie gehst du damit um, wenn du Lea die Windeln wechseln musst?
Also manchmal ist es schon ein bisschen eklig. Natürlich, man kann sich davon nicht so ganz trennen. Auch. Man weiß natürlich, es ist das eigene Kind und so, es muss gemacht werden, es kann sich nicht selbst darum kümmern. Aber es gibt schon krasse Windeln, möchte ich es mal sagen, wo gerade in der Anfangszeit, da kommt es wirklich raus und ist dann auch in der Kleidung. Und man kann dann auch nicht vermeiden, dass es auch in die Hände gelangt und... Naja, ne? Aber dafür hatte ich noch nicht, das erleben wohl viele Eltern von Jungs, dass sie immer so angepinkelt werden, wenn die Babys auf dem Wickeltisch liegen. Und dann geht es um einen hohen Bogen, ne? Und Lea hat auch schon mal gepinkelt auf dem Wickeltisch, natürlich, ein, zwei Mal. Und dann ist es aber nur so eine Lache. Und dann ist es nicht so schlimm. Ist man wesentlich selbst besudelt.
Okay, also ist es wieder so ein Fall, man kommt dann schon irgendwie klar.
Man kommt damit zurecht, ja. Aber es ist schon so, dass wir dann immer sagen... Oh, ich habe heute schon eine Windel gemacht, eine Kaka-Windel. Jetzt bist du dran,
wie das viele, Kind riecht. Wie viele sind das am Tag?
Unterschiedlich. Also so nur mit Pipi, 5 und dann vielleicht noch 1, 2 Kaka-Windeln obendrauf.
Ich habe mich hier gerade noch frei.
Wann erkennt man, jetzt kommen wir mal von dem Äußeren weg, wann erkennt man so die ersten Eigenschaften?
Das ist ganz schwierig. Also ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht. ob ich die jetzt schon erkannt habe. Es ist so, ich habe immer früher gesagt, so, mich interessiert total, wie später ihr Charakter wird. Aber irgendwie weiß ich es immer noch nicht so genau. Also sie ist halt gut gelaunt häufig und sie ist ein unkompliziertes Kind, aber ich weiß nicht, ob das schon als Charakter durchgeht. Ne? Mhm. Also sie interessiert sich zum Beispiel sehr für Bilderbücher, also so einzelne Interessen kann ich jetzt schon langsam erkennen, aber dass ich jetzt wirklich sage, manchmal hat sie jetzt so eine schelmische Seite, dass sie mal so einen Spaß macht, wo sie auch merkt, sie unterhält uns und dann grinst sie auch so, dass sie es genau weiß, aber so richtig eine Persönlichkeit, glaube ich, kommt erst noch.
Also, okay. Ja, das finde ich interessant, weil also wenn man gerade mal so auf Instagram unterwegs ist und so guckt, dann ist es ja immer so, als ob die Kinder so ungefähr ab Tag 1 schon eine voll entwickelte Persönlichkeit haben. Also was die Mütter halt dann so posten und schreiben. Und da frage ich mich dann halt immer, ne, das ist so der allergrößte Schatz, der dies und das und jenes macht und das und das schon kann und so ist. Und da frage ich mich immer, ob man das halt wirklich schon feststellen kann.
In so vielleicht ist es ja bei anderen Kindern auch anders.
Gibt es Momente, in denen du gerne keine Mutter wärst?
Ja, natürlich.
Welche jeden sind Sonntag diese?
Morgen, jeden Samstag und Sonntagmorgen, wenn ich eigentlich ausschlafen könnte, dann geht es nicht, weil um 7 Uhr kommt Gequäke aus dem Kinderzimmer. Ja, weiß nicht. Manchmal nach der Arbeit, wenn ich sie so abhole oder so, ist schon auch stressig, muss ich sagen, weil sie hat halt schon Bedürfnisse und klar, das ist mir ja auch alles bewusst und so und ich gebe mir Mühe, die zu erfüllen und so, aber man hat halt auch noch eigene Bedürfnisse und das stirbt ja dadurch nicht und manchmal ist halt man halt nach der Arbeit total fertig, gestresst und so und das Kind ist halt nicht empfänglich dafür, das ignoriert es halt, ne? Das lässt einen nicht irgendwie jetzt oder behandelt einen nicht anders, weil man mal krank ist, weil man sich schlecht fühlt, sondern es will halt immer dasselbe von einem und das kann manchmal schon anstrengend sein und dann würde man sich manchmal wünschen,
Ist es Muttersein? Ich
kann es gar nicht aussprechen.
Anstrengender oder weniger anstrengend, als du gedacht hast?
Oh, am Anfang viel anstrengender, als ich gedacht habe. Ich dachte wirklich am Anfang, es wird nie wieder ein normales Leben geben. Es wird nie wieder einen Tag geben, wo ich auch meine Serie gucke, wo ich ein Buch lese, wo ich in Ruhe frühstücke, wo ich alleine ins Bad gehe, um zu duschen. Aber mittlerweile wird das alles viel besser und man muss das erste Jahr überstehen und dann wird's gut.
Kannst du inzwischen alleine duschen gehen?
Ja.
Weil das habe ich jetzt auch ein paar Mal. Also ich gucke mir ja immer diesen Average Parent Problems Account auf Instagram an, der halt toll. Sehr witzig ist, aber da kommt so oft vor, dass die Frauen oder Eltern nicht mehr alleine aufs Klo gehen können oder alleine duschen können. Auch bei so größeren Kindern. Und das fand ich total schockierend, als ich das gesehen habe.
Gibt es denn heutzutage noch Laufställe? Ich hatte früher, glaube ich, einen Laufstall.
Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Weil bei uns zu Hause steht nämlich noch einer bereit.
Was, den du dann benutzen solltest? Ja,
der wurde auch extra aufgehoben, weil meine Mutter schon Angst hatte, dass es es vielleicht nicht mehr gibt, wenn wir halt irgendwann mal Kinder bekommen. Weil das wohl in den 90ern schon nicht mehr so en vogue war.
Also ich hatte jetzt keinen, aber es gibt sie noch.
Es gibt es noch und es ist jetzt nicht irgendwie pädagogisch komplett verpönt.
Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Okay.
Ich würde das benutzen.
Ich auch, auf jeden Fall.
Also da lag ja auch immer Spielzeug drin und eine Decke.
Ja, voll. Und wie soll man das sonst machen?
Also ist es halt auch so sicher verstaut.
Genau, du kannst sonst gar nicht mal kurz aus dem Zimmer gehen. Ja. Wo legst du denn dann Lea hin oder was machst du mit ihr, wenn du dann zum Beispiel im Bad bist?
Dann kümmert sich der Papa um sie.
Und wenn der nicht da ist?
Dann gehe ich nicht alleine duschen.
Okay.
Aber dann brauchst du vielleicht einen Laufstall. Vielleicht kann Julia da ihren Laufstall.
Sie ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen aus dem Alter raus, wo man ihr das... wo man sie einfach so einstallen könnte, weil sie läuft natürlich jetzt sehr selbstbestimmt durch die Wohnung und wird auch laut, wenn sie sozusagen begrenzt wird und etwas nicht, wenn eine Tür geöffnet werden soll oder so.
Mhm. Ah, okay, verstehe. Also ich glaube, das geht jetzt hätte ich dir früher anbieten müssen.
Ja.
ist es denn so, ganz oft, wenn man so Texte liest, es gibt ja immer diese Standardtexte, die mich auch so ein bisschen nerven, wo Eltern schreiben, was alles, wie anstrengend es ist und so weiter, und dann kommt so am Ende oft dieses... Aber wenn es die Ärmchen ausstreckt und lächelt, ist alles vergessen. Ist es so?
Ja, schon.
Sagte sie und strahlte übers ganze Gesicht.
Aber ist das nicht auch gut zu wissen für euch? Weil jetzt habe ich ja auch schon viele Sachen erzählt, die anstrengend klingen, sicherlich. Und wenn dann aber dann sowas ist, wo man ganz sicher sein kann, dass es einen glücklich macht, dann ist es doch auch gut, oder? Also ich glaube, dass es bei 99% der Eltern so ist.
Ich finde, es ist immer so ein bisschen wenig greifbar. Also das liegt natürlich daran, dass man, wenn ich kein Kind habe, kann ich es natürlich mir nicht so gut vorstellen. Mich stört halt daran immer dieses, dass es so ein pauschales Ding ist, was mich dann als kinderlosen Menschen so zurücklässt, wie, ich bräuchte da mehr Erklärung, was es auslöst und was die Momente sind und auch nicht nur so einen Satz, der dann immer so das, der dann dieses so hinrotzt, so, okay, du kannst es nicht verstehen, weil das ist dann so. So, das ist immer so mein Problem damit.
Aber wie kann man das besser erklären? Also hast du etwas, was du sehr magst? Zum Beispiel, du magst auch sehr Disney. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel Donald siehst, dann freust du dich doch auch automatisch, oder?
Ja.
Siehst du, und so ist es dann, wenn dein Kind sozusagen was Witziges macht oder was Neues kann oder so, dann es ist ja auch ein Produkt, was du sozusagen hergestellt hast. Und das macht es ja gleich nochmal. Es ist, als wäre, hättest du selbst eine Meisterleistung gerade erbracht.
Das ist ein Produkt, was man selbst hergestellt hat.
Als wäre Donald mein Kind?
Also ja, doch, das macht einen schon glücklich.
Und auch stolz auf das Produkt.
Dass also, man damit zur Höhle der Löwen gehen würde.
Mit Stolz tue ich mich immer so ein bisschen schwer, aber anderen Eltern geht es bestimmt so.
Vielleicht später mal, wenn es gute Noten in der Schule schreibt.
Vielleicht dann, wobei ich da ja neulich gelesen habe, dass alle Kinder das nur machen, um ihren Eltern zu gefallen, um den Erwachsenen zu gefallen. Und dann finde ich es auch schon wieder schwierig. Ich möchte einfach, dass mein Kind aus sich heraus intelligent sein möchte und gute Noten macht.
Ja, das ich wollte das nicht wegen meiner Mutter.
Nee, ich auch nicht.
Die war da auch gar nicht so mit Noten.
Nein?
Nee. Es gab Fächer, in denen wollte ich gute Noten haben, in anderen Fächern war es mir egal.
Ja, so war es bei mir auch. Ganz genau gleich. Wieder mal.
Warum stellen sich manche werdenden Eltern immer so an und verraten nicht, wie sie das Kind nennen wollen, bevor es geboren ist? Also du warst ja nicht so.
Nee, wir wussten es doch auch nicht, oder?
Doch.
Ja?
Anna hat es gesagt.
Okay.
Ja, ich wollte es immer Lea nennen.
Ja.
Mein Freund wollte es immer Felina nennen.
Ist das nicht so eine Katzenmarke oder so?
Nein, das ist so eine Unterwäschemarke für ältere Damen.
Okay.
Felina, ja.
Felina?
Felina.
Mhm.
Ganz oh Gott, da hat Lea aber Glück gehabt.
Ja, da hat Lea wirklich Glück gehabt. Lea mit H. ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich hatte das Problem eigentlich nicht. Ich hatte auch keine Angst, dass wenn mir jetzt irgendjemand erzählt, sowas sagen ja dann andere Eltern auch. Ja, und dann erzählt mir jemand, er hatte eine dicke Mitschülerin und die war immer ganz doof und die hieß auch Lea. Das wäre mir halt egal gewesen, weil ich den Namen so schön fand.
Vor allem erzählen das dann die Eltern nicht mehr, wenn es geboren ist, verrät man ja auch den Namen.
Aber da traut sich ja dann keiner mehr zu sagen, ach, die Kleine heißt Lea, so hieß ja auch meine Ex-Chefin, die blöde Zicke.
Aber wusstest du dann, als sie auf der Welt war, ja, das ist auch eine Lea?
Nee, und ich bezweifle auch, also manche Eltern heben sich das ja auch auf, bis im Kreis sein und sagen dann, sie gucken erstmal, wie das Kind so aussieht und dann geben sie ihm einen Namen, der zu ihm passt. Das ist halt meiner Ansicht nach totaler Quatsch.
Weil wir jetzt auch gehört haben, du hast gar nicht so drauf geachtet, wie das Kind aussieht.
Erstens das und zweitens, was sieht man denn? Man sieht halt so einen kleinen Wurm und also...
Wie schnell nach der Geburt hast du dich denn so vom Körper her wieder wie ein normaler Mensch gefühlt?
Darauf warte ich immer noch.
Wirklich?
Ja, schon.
Oh Gott.
Also so, dass alles, also ich meine, durch den Kaiserschnitt und so war natürlich alles ein bisschen vielleicht extremer, als es bei einer natürlichen Geburt sein kann. Weil ich lag dann im Zimmer und da sind zum Teil die Mütter, ich war da 3 Tage oder so, und zum Teil die Mütter sind vormittags rein, mittags wieder raus. Das fand ich total faszinierend, dass man einfach dann so wieder rausspazieren kann. Das hätte ich mir das eigentlich auch gewünscht, aber es ging halt nicht. Und dann habe ich irgendwie so nach einer Woche den ersten Spaziergang gemacht. Und dann meinte meine Hebamme, ja, aber nimm dir nicht zu viel vor, geh mal nur bis zur Straßenecke. Ich dachte, willst du mich veralbern? Ich gehe natürlich sofort bis zur DM, also irgendwie so 1 Kilometer. Und dann war ich so dermaßen fertig und erschöpft und hatte solche Schmerzen nach diesem DM-Spaziergang, dass ich es danach wirklich habe ein bisschen langsam angehen lassen, ja. Und jetzt sind natürlich alle so körperlichen Wunden sind so verheilt und so, aber es verändert sich halt schon viel und man ist danach, ich glaube, man wird danach nicht wieder ganz so, wie man vorher war, leider.
Also was meinst du jetzt genau damit?
Ja, wir wollen ja über die Dinge sprechen, die uns sonst keiner erzählt.
Ha, das wird so sehr intim. Also weiß nicht. Also zum einen natürlich das Gewicht. Das wird man einfach nicht so schnell irgendwie los. Auch wenn man jetzt stillt oder so. Also bei mir hat sich zum Beispiel auch meine Regel total verändert. Und die Kaiserschnittnarbe, ne? Die wird man halt auch nicht wieder los und die ist nicht schön und ja, kann man noch so viel Bee-Oil draufschmieren wie in der. Also es bringt halt nichts.
Ich benutze ja auch manchmal Bee-Oil und es ist jetzt schlecht geworden.
Ist es gekippt oder was?
Anscheinend. Naja. Es roch etwas eigenartig.
Es ist doch voll teuer und sinnlos.
Ja, und es war noch fast voll, weil ich es halt immer so aufgespart habe, weil es so teuer war. Warst du schon mal wütend auf dein Kind? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Natürlich war ich auch schon mal wütend auf Lea. Also das, Kinder funktionieren ja irgendwie nicht so. Und am Anfang verstehen sie halt auch noch gar nichts. Und sie verstehen halt nicht, wie wichtig es ist, dass sie jetzt noch drei Löffel Brei essen oder dass sie jetzt sich wickeln lassen oder dass es jetzt wirklich Schlafenszeit ist oder so. Das kannst du denen halt nicht erklären. Und dann gerät man manchmal so an seine Grenzen, weil natürlich redet man dann, aber es bringt ja nichts. Und dann irgendwann fragt man sich so, ja, und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Soll ich irgendwie körperlich werden? Geht ja nicht, ist ja ein Kind. Und dann wird man halt irgendwie so ein bisschen genervt und sauer. Ja, also sicherlich habe ich sie auch schon mal angeschrien oder sowas und habe sie vielleicht ein, zwei Mal mit etwas mehr Enthusiasmus gefüttert, muss man nett zu sagen. Aber ja, weiß auch nicht.
Hast du manchmal das Gefühl, dass dein Leben jetzt vorbei ist?
Nee, also ehrlich gesagt muss ich sagen, habe ich jetzt, das klingt jetzt so, das ist jetzt das einzig Klischeemäßige, das ich heute sagen werde, aber ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen vollständiger geworden. Weil, also natürlich hatte ich vor, ich hatte ja meine Freunde, ich hatte so meine Katze, ich hatte meinen tollen Job und so. Aber jetzt habe ich halt irgendwie noch sowas, um das ich mich wirklich halt kümmern muss. Und wenn ich das nicht mache, dann, also dann macht das natürlich jemand anders, aber so in meinem Kopf macht das natürlich niemand so gut wie ich. Und ja, das ist schon nochmal so ein Lebenszweck, der jetzt irgendwie so dazugekommen ist und der mich irgendwie so ein bisschen vollständiger macht.
Okay, was hältst du von Babys auf Instagram?
Ich finde es hochspannend, ich will alle Babys auf Instagram sehen.
Und heute haben wir erst wieder zwei Neugeborene Neuigkeiten auf Instagram besprochen hier im Büro, ne?
Ja, unter anderem von Bibi.
Genau.
Bibis Beauty Palace.
Wir wissen noch nicht, ob es Monte heißt. Oder nicht. Die Gerüchte mehren sich.
Monte Klassen. Nö, ich finde es total spannend, wie andere Mütter das machen, wie andere Eltern das machen. Ich finde, viel mehr sollten da transparenter erzählen. Und ja.
Und was sagst du zu dem Vorwurf, dass man sein Kind nicht vermarkten sollte, beispielsweise als Mami-Bloggerin oder Mami-Influencerin oder wie auch immer man das dann nennen möchte?
Da gibt es ja auch so interessante Fälle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Mami-Mag. Da sind so 4 oder 5 Mütter und eine von denen hat 3 Söhne, die sind so 8, 9, 10 und die pixelt die immer oder legt irgendwas drüber über ihre Gesichter, wenn die postet. Und da frage ich mich halt echt, wie kann sie das eigentlich, wie kann sie Mütterbloggerin sein und nicht bereit sein, ihre Kinder im Internet zu zeigen? Es ist so völlig, ich verstehe einfach, also das verstehe ich nicht. Das finde ich total,
Also ja. Wenn, dann muss man die Kinder auch zeigen, meinst du?
Ich finde schon, wenn das irgendwie meine Berufsbezeichnung ist, ich spreche eben über das Muttersein und verdiene damit Geld, dann muss ich auch bereit sein, meine Kinder zu zeigen. Und diese ganzen Argumente, ja, das Kind kann nicht selbst entscheiden, ob es auf Instagram ist oder nicht. Ja, das Kind kann auch nicht selbst entscheiden, welche Hose es heute anzieht und ob ich es jetzt taufen lasse oder nicht. Ich meine, das sind zum Teil echt weitreichende Entscheidungen, die man als Eltern trifft, aber dafür ist man ja auch das Elternteil, dass man solche Entscheidungen treffen kann und darf.
Ja, stimmt.
Ja, ich
danke, Julia, dass du mir zustimmst.
Ich finde das ja auch. Also ich finde auch immer dieses, wie autonom Kinder sein sollen und dass die alles selber und dass man die nicht schimpft, weil das, was sie machen, ein Ausdruck von was auch immer ist und alles einen Grund hat. Also am Ende sind es ja tatsächlich Kinder, denen man vielleicht auch nochmal was beibringt und vielleicht irgendwelche Grenzen setzen muss, damit sie es später wissen. Mhm. Und so.
Hast du dir eigentlich sowas vorgenommen, wie du dein Kind erziehen willst?
Ja, das frage ich mich auch. Entschuldigung, ja. Aber das frage ich mich ganz oft, weil dann oft so, wenn ich so Doku-Stops also angucke, zum Beispiel von Janni und Peer, weil die dann sagen, welchen Erziehungsstil werdet ihr vollziehen und für welchen Erziehungsstil habt ihr euch entschieden? Wo ich zum ersten Mal mir so gedacht habe, offenbar gibt es da bestimmte Konzepte, für die man sich entscheidet und dann handelt man danach.
Aber wirklich auch eine andere Freundin von mir, die ist so ein bisschen, arbeitet gern wissenschaftlich und so ist sie, glaube ich, auch ein bisschen das Thema Erziehung angegangen, weil sie sich dann wahnsinnig viele Bücher über Pädagogik und Erziehung und so geholt hat und das alles durchgearbeitet hat und sich dann so für sich so ein Konstrukt daraus zusammengestellt hat.
Aber zum Beispiel auch bei Mein Kind, Dein Kind. Diese
Sendung, so schnell kannst du es noch nicht beantworten.
Nein, wir müssen erst noch unsere Meinung dazu sagen. Bei Mein Kind, Dein Kind, diese Sendung auf Vox, da werden immer verschiedene Mütter begleitet, wie sie mit ihrem Kind umgehen. Und dann wird es so verglichen. Und da wird immer definiert, da wird dann immer gesagt, der Erziehungsstil von Dödede ist autoritär. Der Erziehungsstil von Dödede ist nach Montessori. Der Erziehungsstil von ihr ist sehr frei. Aber ist denn nicht eigentlich, also ich hätte einfach, das ist so eine Mischung. So mal sagt man, ja klar, jetzt mach einfach. Und dann aber, wenn es halt an der Autobahn steht, dann ist man halt krass streng und sagt, nein, Kind, du bleibst jetzt stehen. So, wäre so mein Verständnis.
Also man muss auch sagen, dass Nicola und ich sehr viele Meinungen zum Thema Erziehung eigentlich haben.
Ja. Ne? Ja, es wird sehr aufregend, wenn es bei uns mal so weit sein sollte.
Nö, habe ich mir jetzt nichts zurechtgelegt. Aber ihr habt ja schon so viel gesagt, deswegen muss ich nicht mehr sagen.
Also. Ja, aber du hast doch bestimmt so ein Ideal irgendwie im Kopf oder so eine Vorstellung, was dir vielleicht wichtig ist. Oder ist es dafür auch noch zu früh?
Nein, aber ich finde es immer schön sozusagen, also ich meine, ich weiß ja auch von euch, wie ihr mit euren Müttern seid.
Ja.
Und das hatte ich ja nicht so mit meiner Mutter. Das war jetzt nicht meine beste Freundin oder sowas. Und das finde ich halt schön, das bei euch zu sehen, dass ihr mit denen auch noch in Urlaub fahrt. Und sowas hätte ich auch gerne mit meiner Tochter. Aber das ist eher so mein Ziel. Ich weiß nicht so genau, wie man da hinkommt. Also
ihr bist ein Role Model.
Ja.
Endlich.
Hallo Mama.
Auch genau. Aber das ist ja jetzt nicht so richtig, dass man jetzt sagt, man will autoritär sein oder nicht, sondern... Ich will es mir einfach nur nicht mit Lea versauen. Das ist mir wichtig.
Wobei ich da tatsächlich auch neulich mit meiner Mutter drüber gesprochen habe, weil sie war schon teilweise auch strenger. Also ich durfte jetzt wirklich nicht alles. Also das hat auch meine ostpreußische Großmutter ja noch viel irgendwie reingeredet und bei der waren wir halt häufig. Und das war natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack irgendwie von der Erziehung her. Ja. Aber wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, dass es ja auch im Erwachsenenalter wichtig ist, dass man den Kindern... auch mal die Meinung sagt und auch mal sagt, wenn man was nicht so gut findet, was sie machen. Und dass das halt bei ganz vielen Leuten, dass die Eltern so Angst haben, sich auch mit den erwachsenen Kindern irgendwie es zu verscherzen und denen sich irgendwie mit denen nicht mehr zu vertragen, dass dann so ein komisches Worshipping der eigenen Kinder stattfindet und man irgendwie gar nicht mehr denen was sagen kann. Und da habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich so das ganze Leben dann schon so gewesen, dass das halt immer die kleine Prinzessin war und immer wurde ihr nur gesagt, was alles toll ist und so weiter. Und man hat ihr schon, dann kannst du natürlich nicht mit 28 anfangen, dann plötzlich der Tochter zu sagen, du, so toll finde ich das irgendwie nicht.
Deine Miete nicht mehr.
Ja, oder auch die oder jene Eigenheit oder Eigenschaft finde ich vielleicht nicht so gut oder da müsstest du vielleicht mal dran arbeiten oder was auch immer. Aber das fand ich eigentlich ganz interessant, dass es halt so, ja, es geht halt das ganze Leben weiter irgendwie, ne?
Ja.
Also die Erziehung endet halt nicht mit dem 16. oder 18. Lebensjahr. Oder dass die Eltern sich für das Kind verantwortlich fühlen und dafür, wie es lebt oder wie es sich gibt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, schon.
Wobei ich glaube, dass man mit der Erziehung ganz viel anlegt, sodass dann eigentlich das Kind mit 18 oder 16 so selbst, also so wie diese Hilfe zur Selbsthilfe in Afrika oder so, ne? Dass man so viel unterstützt, bis dass das Kind das dann selber mit den Werten, die man schon angelegt hat und gegeben hat, damit kann es dann weiterarbeiten sozusagen.
Ja, natürlich. Ja. Aber wenn dir dann, wenn das Kind 28 ist, auffällt, dass es vielleicht nicht so gut war, was du gemacht hast, dann wird es halt schwierig.
Das, genau. Und, aber das ist dann, ja, dann ist ja auch alles zu spät. So.
Eben, dann kannst du nichts mehr machen.
Ja.
Naja, also das fiel mir jetzt nur gerade ein, dass es schon wichtig ist, dass man den Kindern nicht immer nur sagt, dass alles toll ist, was sie machen.
Okay, das werde ich mir merken.
Ein Erziehungstipp von mir. So, hast du noch eine abschließende Frage oder wollen wir Anna entlassen?
Genau, wir müssen Anna nämlich auch entlassen, weil sie nämlich Lea aus der Kita abholen muss. Das ist hier alles unter Realbedingungen aufgenommen.
Also ein kurzer, knackiger Podcast mit einigen Fragen an eine Mutter, die uns irgendwie so ein bisschen beschäftigt haben schon längere Zeit und immer mal wieder im Kopf rumgeschossen sind. Wir müssen auch noch Annas Kolumne bei Alchemist empfehlen.
Genau, Anna schreibt nämlich auch über all diese Themen im Wechsel mit einer anderen Kollegin, deren Kind ist 10.
Nein.
9.
Ich habe gestern aber gelesen, da stand, das eine Kind ist 10 und das andere ist 1.
Oh, dann hat es Geburtstag.
Ja.
Okay.
Okay.
Weil ich mir noch dachte, dass wir eine schöne Bandbreite wie hier abdecken. Und das war ganz sicher 10. Okay.
Vielleicht kann Julias Mutter dann noch eine Kolumne über Kinder
schon bei Julia
schreiben.
Oh Mann, ja.
Die heißt Kindsköpfe jedenfalls. Und die findet ihr auf alchemist.de unter Gesellschaft.
Genau. Also vielen Dank, Anna, dass du unsere Fragen beantwortet hast.
Es war voll schön bei euch. Ich wollte auch immer mal wissen, wie ihr einen Podcast aufnehmt.
Ja, und hat es dich fasziniert?
Ich bin beeindruckt, aus wie wenigen Mitteln ihr sowas Tolles herstellt.
Auch ein tolles Produkt, fast wie Lea.
Wir sind sehr stolz darauf. Ach ja, wir haben auch noch eine Sache abschließend anzukündigen. Wir sind ja am Montag, den 15. Oktober, im Timbaland-Studio.
Genau, in Berlin um 19 Uhr. Halten wir unseren Live-Podcast ab.
Genau, und wenn ihr dabei sein wollt, gibt es immer noch die Chance, Karten zu gewinnen. Also schreibt eine E-Mail.
An therealword@welt.de.
Ja.
Genau.
Soll ich noch was sagen?
Nee, wir sprechen da über Work-Life-Balance, was genau. Ja auch so Mütter als Thema ziemlich interessieren dürfte. Insofern, falls ihr Mutter seid und euch für Work-Life-Balance interessiert, falls ihr
keine Mutter seid
und egal, schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Anregungen und meldet euch bei uns unter den bekannten Kanälen.
Wir freuen uns.
Bis dahin.
Bis dann, tschüss.